was macht die Liebe in den Bergen? Also ich bin in Garmisch-Partenkirchen geboren und aufgewachsen. Recht von hier auf geht es eigentlich nicht in Deutschland. Aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie das ist mit der Liebe in den Bergen. Aber vielleicht weiß es Stefan König, der hat nämlich auf den Hohen Berg verfasst, eine Liebesgeschichte anno 1906 auf der Zugspitze. Eigentlich ist der Wetterwart auf der Zugspitze den ganzen Winter über allein. Man schreibt das Jahr 1906. Der fast 3000 Meter hohe Gipfel ist in den kalten, eisigen und stürmischen Monaten der Zivilisation so fern wie der Nordpol. Der junge Meteorologe Anselm Straub hat die schwierige Aufgabe übernommen, in der Weltabgeschiedenheit Dienst zu tun, die Wetterwerte und die Wetterprognosen zu ermitteln und telefonisch, ja, eine Telefonverbindung gab es schon, und die verbindet ihn mit dem Tal. Im Oktober auf die Station gekommen, hat er sich mit dem Alleinsein arrangiert, beinahe angefreundet, doch dann, als der Winter einbricht, machtvoll und gefährlich, findet er vor der Wetterstation eine Frau, in der nicht mehr viel Leben ist. Begierig nach Abenteuer und intensivem Erleben hatte sie sich auf den Weg gemacht, ganz allein die Zugspitze zu besteigen. Straub holt sie ins Leben zurück. Der Weg zurück ins Tal ist nicht mehr möglich. Die ganzen nächsten Monate nicht. Die Frau muss bleiben. Auf engem Raum leben sie zusammen. Doch wenn sie aus der Wetterstation ins Freie treten, spüren sie die grandiose Urnatur des Hochgebirges, scheinbar grenzenlos und frei von den Konventionen und Zwängen der Gesellschaft im Tal. So beginnt eine betörende Liebesgeschichte auf dem Hohen Berg. Seit sie sich erholt, das Haar gewaschen und sich ein wenig zurechtgemacht hatte, sah er sie als eine schöne Frau, eine reife Frau. Früher hätte er sie dennoch nicht angesehen. Wenn man als Mann in den 20ern ist, dann hat man unwillkürlich das Gefühl, eine Früh-40erin ginge bei den Kaffeekränzchen der eigenen Mutter ein und aus. Aber hier oben, auf dieser einsamen Insel, mitten im Gewoge der Wolken, wo es nichts Weibliches gab. Bisweilen trug Lydia Hosen und Hemden von ihm. Wenn ihre Sachen gewaschen werden mussten, stieg sie in seine Beinkleider, stülpte sie hoch, band sie im Bund mit einem Stück Schnur enger. Bei den Hemden, die ihr viel zu weit waren, krempelte sie die Ärmel hoch und lachte sich selbst aus. »Halt mir mal den Spiegel«, sagte sie lachend und scheinbar ohne zu merken, dass sie den Wettermat zum ersten Mal geduzt hatte. Im ersten Moment fühlte er sich geschmeichelt. Dann aber kamen ihm Zweifel hoch. Behandelt sie ihn nicht wie einen Schuljungen? Er fühlte sich so jung und dumm und ohne Welterfahrung, wenn sie ihm abends gegenüber saß und von ihrem Leben erzählte. Diese außergewöhnliche Liebesgeschichte, die sich im Winter 1906-1907 auf der Zugspitze ereignet, ist voller Dramatik und Intensität. Sie erzählt vom Zusammenfinden und Zusammenleben auf engstem Raum. In der Weltabgeschiedenheit eines fast 3000 Meter hohen Berggipfels. Von Tagen, an denen die Berge und auch die fragile Beziehung zwischen dem jungen Wetterwart und der im Bergnot geratenen Frau von Stürmen umtost sind. Aber auch von Tagen des Lichts, der grandiosen Ausblicke, der unwiederbringlichen Stimmungen hoch über dem Tal. Auf dem Hohen Berg ist eine Liebeserklärung an die Natur und an den Zauber der Liebe und dabei so spannend wie ein Krimi.
Thank you.
kann in der extremen Situation der Berge zusammenfinden, wie eben gehört auf der Zugspitze, aber man kann sich auch in der extremen Situation der Berge trennen, so wie in dem Roman Niedergang. Dort beginnt ein Schweizer mit seiner deutschen Freundin eine Bergtour. Zunächst mit Harmonie. Sie frühstückten gemütlich, wie sie es an einem freien Tag zu Hause taten, tranken Kaffee und aßen Brot, auf das André eine dicke, Luise eine dünne Schicht Butter strich. Der Bergblumenhonig stammte aus der Region. Marmelade gab es keine, dafür Kuh- und Ziegenkäse von Tieren, die, wie der Deutsche erzählt hatte, weiter unten am Berg weideten. Die Milch stand in einem Krug auf dem Tisch, wie wenn sie frisch vom Stall käme. Doch sie war pasteurisiert. Milch direkt von der Kuh hätten die meisten Gäste nicht getrunken. André hatte einmal bei den Pfadfindern, als sie einem Bauern beim Melken zusahen, probiert. Und zwei Schlucke hatten ihm gereicht. Sollten wir uns nicht beeilen? Fragte Luise. André winkte ab und erklärte, dass es besser sei, eine andere Route zu wählen. Er bezweifle, dass die geplante Wanderung zu schaffen sei. Luise hielt inne. Es hat Schnee gegeben, sagte er. Ich denke, wir sollten den Panoramaweg nehmen. Da haben wir nur eine leichte Steigung und eine tolle Aussicht. Und später geht es nur noch bergab. Wir können auch einen oder zwei Tage an einem Ort bleiben und faulenzen, den Urlaub genießen. Wie? Fragte Luise. Er erklärte noch einmal, dass eine Alternativroute vernünftiger sei, da er nicht wisse, wie viel Schnee weiter oben liege und ob sie sich kräftemäßig übernehmen. Es sei klüger, die geplante Wanderung in einem Hochsommer oder Spätsommer zu machen. Nein, sagte sie. Irritiert schaute sie ihn an, dann auf den Tisch. Jetzt ist endlich das Wetter gut und du willst nicht mehr hoch. Sie klang enttäuscht und frustriert. Sagte, sie wolle sich gestern nicht umsonst durch Nebel und Regen hochgekämpft haben und machte den Vorschlag, wie geplant weiterzugehen. Wenn es tatsächlich Probleme gäbe, könnte man immer noch umkehren. Machte André. Du hast mich gestern den Berg hochgetrieben, sagte Luise, nun auf einmal kokett. Und jetzt machst du schlapp. Er lächelte. So gefiel ihm seine Freundin, herausfordernd und gut gelaunt, unternehmungsfreudig und humorvoll provozierend. Und wenn sie beide so harmonierten, wie es an diesem Morgen der Fall war, dann waren sie als Team unschlagbar. Machte er noch einmal. Ja, sagte sie. Er blickte aus dem geöffneten Fenster, strahlender Himmel, wuchtige Sonne. Beinahe konnte man dem Schmelzen des Schnees zusehen. Vielleicht war seine Entscheidung von zu viel Pessimismus geleitet gewesen. Na dann, sagte er und fügte hinzu, sie müssten viel essen und sich bald auf die Socken machen. Obwohl er satt war, nahm er eine weitere dicke Scheibe Brot und schmierte so viel Butter darauf, als wolle er sich für einen Winterschlaf rüsten. Eine halbe Stunde später waren sie abmarschbereit. Auch die geplante Wanderung folgte ein Stück weit dem Panoramaweg. Aber von der Hütte aus in die andere Richtung. Luise, die ein leichtes T-Shirt trug und für einmal nicht zu warm angezogen war, schritt in einem Tempo voran, dass er Mühe hatte, mitzuhalten. Sie liefen nebeneinander her, Hand in Hand. Sie rannten beinahe, als wollten sie den Gipfel stürmen. Links und rechts ein wildes Meer aus Berggipfeln, Kämmen, Buckeln und Zacken mit grünen, grauen und weißen Flecken vor himmelblauem Hintergrund. Und sie alle sahen nicht aus wie Berge, eher wie Berglein. Kleine, niedliche Zwerge. Nur direkt vor ihnen erhob sich ein großer, der irrige, ein Felsmassiv. dessen Ausmaße sie in der Vorstellung nur schwer erfassen konnten. Dieser verwinkelte Kasten mit weißen und grauen Flächen füllte beinahe den ganzen Blickwinkel, war nur dünn umrahmt von kleinen Bergen im Hintergrund und im Himmel. Der Gipfel lag versteckt, irgendwo hinten, weit in der Höhe. »Wir müssen nach oben«, sagte Luise, »ich will hinauf.« Der Schnee schmolz dahin. Längst war die Alpwiese, auf der sie wanderten, weiß-grün gescheckt. Überall gab es größer und größer werdende Löcher im Schnee, die das Grün und die eine oder andere Blume freigaben. Gelbe und weiße Blümchen, die auf dem kargen Boden gediehen und gerade wegen ihrer bescheidenen Einfachheit besondere kleine Schönheiten waren. Kein Wind wehte, und wenn, war er sanft und eine willkommene Erfrischung. Selbst auf dem erdigen, weichen Weg wuchs kurzes Gras, das nach und nach zum Vorschein kam. Blickten sie beim Gehen zur Seite, schaukelten die Berge im Himmelsmeer lustig wie dahintreibende Eisschollen. Sie sahen aus, als lägen sie tiefer, als wären sie allesamt niedriger als der Panoramaweg. André wusste, dass dies eine Täuschung war. Unten im Tal flogen Vögel, dann welche auf ihrer Höhe, als wollten sie dabei sein bei der Wanderung. Schon flogen sie voraus und hinauf, der Gipfel war nur Flügelschläge entfernt. Weder Luise noch André machte die leichte Steigung zu schaffen. Sie hätten die Strecke auch joggen können. So leicht fühlten sie sich an, nach dem langen und steilen Weg vom Vortag. Einmal hielt André an, zeigte auf ein Steinfeld unter ihnen, das kaum noch von Schnee bedeckt war, und machte Luise auf ein, nach der harten Winterzeit, erstaunlich gut genährtes Murmeltier aufmerksam, das da stand, pfiff und verschwand. Nach lockeren 2 Stunden erreichten sie das Ende des Panoramaweges, wo sie, da ein steiler Aufstieg begann, eine Pause machten. Einige Meter neben dem Weg am Fuße der Erhebung fanden sie eine sonnige und durch Felsen geschützte Stelle, einen angenehmen kleinen Platz für eine Rast. Obwohl sie zu spät aufgebrochen waren, lagen sie gut in der Zeit. Sie konnten die Pause ohne schlechtes Gewissen ausdehnen. Zuerst tranken sie reichlich Wasser, waren sie doch ins Schwitzen gekommen. Luise gönnte sich einen Kaffee, dann aßen sie je einen von den Getreideriegeln, die sie mitgenommen hatten. Sie bekamen noch mehr Appetit und aßen die Brötchen, aßen gleich zum Mittag. Der Deutsche hatte sie zubereitet, wie auch den Kaffee. Bereits am Vorabend hatten sie das Lunchpaket bei ihm bestellt. Mit dem Schinken und den Essiggurken waren die Brote nahrhaft und angenehm saftig. Sie taten gut daran, richtig zu essen. Es war 11:45 und der Nachmittag würde streng werden. Zum Glück war es nicht allzu heiß geworden, sondern gerade so warm, dass sie an ihrer windgeschützten Stelle in der Sonne sitzen konnten, ohne sich etwas überziehen zu müssen. Auch Luise fror nicht, obwohl sie noch immer ihr T-Shirt trug. Und die Steine, auf denen sie wie auf niedrigen Stühlen saßen, hatten die Wärme der Sonne gespeichert und fühlten sich wohlig an. Steine gab es hier mehr als noch 100 oder 200 Meter zuvor. Die Alpwiese löste sich auf und wurde zur Steinwüste. André und Luise rasteten auf der Grenze, da, wo die Erde, in der mageres Gras wuchs, steinig wurde und wo auf den Felsen aber noch ausreichend Erde lag, damit anspruchslose Pflanzen gediehen. Nur wenige Meter oberhalb begann ein Schuttfeld, wo man Steine von idealer Größe für eine Feuerstelle hätte finden können. André beobachtete, wie auf dem Boden eine Ameise raste. Wohin? Wer wusste es? Und Luise erwähnte das Murmeltier, von dem sie besonders angetan war. Sie hatte zum ersten Mal eines gesehen und mochte sein Aussehen, das ihrer Meinung nach den Bibern ähnelte, die es in Mecklenburg-Vorpommern gab. Die Geräusche der kleinen Tiere und der Duft der Steine und Gräser fühlten sie schon richtig sommerlich an. Hier ließ sie sich leben, wenn auch nur für eine ausgedehnte Rast. Luise kaute das letzte Stück von den Brötchen, dann lehnte sie sich zurück an den Fels. Er war mit Flechten bewachsen und Luise schien ihr Haar absichtlich darauf zu legen, so wohl fühlte sie sich. Aber der Fels war mit oder ohne Flechten reinlich, viel reinlicher als irgendein Stein, eine Baumrinde oder ein Stück sumpfiges Bodens auf der mecklenburgischen Seenplatte gewesen wäre. Wobei dort feuchte Gebiete auf einmal in trockene, sandige, mit Kiefern bewachsene übergingen, die auch reinliche Stellen hatten. Hier kann man sich wunderbar sonnen, sagte Luise. Die Felsen sind wie Liegestühle. Ob man hier FKK machen könnte, fragte Luise. Er sagte, dass dies unüblich sei, aber niemand die Behörden verständigen würde. Luise, du solltest die Wanderschuhe wieder anziehen, mahnte er, sonst schwellen die Füße auf. Jetzt haben sich die zwei auf ihrer Tour eigentlich ganz gut verstanden, war harmonisch. Aber jetzt kommt die Trennung. Die Mittagspause nützte Luise dazu, Trübsal zu blasen. Statt den Löffel in ihr Essen zu stecken und in den Mund, sie hatte weder Brot noch Bauernschüblig gewollt, von dem er gleichmäßige Scheiben für sie abgeschnitten hatte, darauf hinweisen, dass es nichts Schöneres gäbe, als bei einer Wanderung Brot mit Bauernschüblig zu essen. Doch auf Wurst hatte Luise keine Lust. Und das war der Schüblig in ihren Augen, eine ganz normale Wurst. Eben eine aus der Schweiz, aber nichts anderes als Würste aus anderen Ländern. Das war für ihn, der ihr diese Schweizer Spezialität hatte zeigen wollen, wie eine Faust ins Gesicht. Sie wollte etwas Warmes essen, also packte er den Gaskocher aus, goss Wasser in die Pfanne und kochte Reis. Ob er Schüblig in den Reis hineinmachen sollte, fragte er. Sie verneinte umgehend. Sie hatten noch Trockenfrüchte, doch auch diese wollte sie nicht. Sie war unzufrieden mit ihrem Reis ohne Beilagen. Das gehe doch nicht, meckerte sie. Sie könne gerne in das nächste Dorf hinuntergehen und auserlesene Zutaten für ein Festmahl kaufen, antwortete er. Sie saß da mit Löffel und Teller in der Hand, blickte nur auf das fade Naturbraun in dem Teller und nun, da sie nichts aß, wurde André erst richtig wütend. Das Wasser für den Reis war verloren, Wasser, von dem nichts mehr viel vorhanden war. als müsse die Zeit für das Mittagessen eine Stunde auf jeden Fall für Essen und Ruhe aufgewendet werden, blieben sie sitzen. Dabei hätten sie ebenso gut weiterwandern können. Der Eingang des Kamins wartete keine 10 Meter neben ihnen. Davor ein kleines Feld aus Schnee, der hier an schattigen Stellen lag. André schielte hinüber. Gleichermaßen traurig und verärgert kam er zu dem Schluss, dass das Einzige, was ihm an der Wanderung nicht gefiel, Luise war. Beim Wandern hatte er seine innere Ruhe. Ging ihm, wie man sagte, das Herz auf. Allein Luise trübte seine Freude, indem sie ständig herummeckerte. Nicht länger wollte er auf sie Rücksicht nehmen, seine Geduld war aufgebraucht. Mit 2 Metern Distanz zwischen sich saßen sie da, halb voneinander abgewandt, als hätten sie sich nichts mehr zu sagen. Weiter, fragte André, als es an der Zeit war. Ja, geh nur. Gut, gehen wir. André voraus, betraten sie den Kamin. Es handelte sich um einen schmalen, menschenhohen Tunnel im Felsen, der steil aufwärts ging, teilweise mit Stufen, teilweise ohne. Links und rechts boten Stahlseile Halt für die Hände. An ihnen konnte man sich hochziehen, wenn eine besonders steile Stelle dies erforderte. Man hätte hinunterfallen können oder wohl eher rutschen. Wegen der schützenden Wände vermutlich ungefährlich, auch wenn dieser Schacht Anfängern Angst machen konnte. Luise schritt dicht hinter ihm her. Sie stiegen durch den Kamin hoch wie Höhlenforscher. Der Untergrund war von Feuchtigkeit dunkel verfärbt. Doch zu wenig Wasser war da, als dass es ihnen hätte entgegenfließen können. Wenn sich auch in kleinsten Mulden Seen gebildet hatten, nicht größer als Augen oder offene Münder. Wieder Tritte, wieder mussten sie sich am Seil hochziehen. Das war bequemer, als auf allen Vieren zu gehen. Der Kamin war wie ein Lift. Hier machten sie auf kurzer Strecke viele Höhenmeter. Die kühle und feuchte Luft roch nach Felsen. Oben sahen sie nichts, kein helles Loch. Aber linker Hand gab es ab und an Löcher, durch die sie das Panorama erblickten. Bestimmt hatte Luise so etwas noch nie erlebt. Nach 5 Minuten im Kamin, sie war stets dicht hinter ihm gegangen, blieb sie auf einmal stehen. »Ich kann hier nicht durch«, sagte sie unvermittelt. »Wie? Lass uns umkehren. Die Strecke sei lediglich 15 Minuten lang. Ein Drittel hätten sie bereits geschafft«, rechnete André vor. Er war von Luise genervt, blieb jedoch ruhig, wollte nicht, dass sie auf stur stellte. »Bis jetzt geht es doch gut, nur noch ein paar Meter.« »Oben ist es schön, du wirst sehen, dort oben sieht alles ganz anders aus.« »Ich kann nicht«, sagte sie. Er fand diese Aussage albern. Er lächelte und klopfte Luise auf die Schulter. Mit Tränen in den Augen wandte Luise sich ab und begann mit dem Abstieg. »Hey«, rief er, »was machst du?« »Siehst du doch, ich will hier raus.« »Verdammt«, sagte er, »jetzt stell dich nicht so an. Oben geht es auch hinaus.« Er tat einige Schritte und fasste sie an den Rucksack, sodass sie stehen bleiben musste, griff nach ihrer Hand, die sie ihm entwand. »Also wirklich«, sagte er, »wir sind nun den 3. Tag unterwegs, wir sind kurz vor dem Ziel und du willst wegen diesem kleinen Kamin aufgeben.« Luise wollte nach unten, sagte, vor dem Eingang des Kamins können sie alles besprechen. Mit vor Ärger zusammengebissenen Zähnen folgte er ihr. Er wollte sie hier drin nicht festhalten, aber für ihn war klar, dass er gleich wieder durch den Kamin hochgehen würde, mit oder ohne Luise. Er verbiss sich in böse Gedanken, kam zum Schluss, dass ohne Luise wahrscheinlicher sei. Nahm diese Variante hin, als sei sie bereits Tatsache, freundete sich gar mit ihr an, empfand sie zunehmend als die bessere Lösung. Niemals würde er jetzt mit Luise den Heimweg antreten, ohne oben auf dem Gipfel gewesen zu sein. »Ich will nicht mehr hoch«, sagte Luise, als sie unten vor dem Kamineingang standen. André schwieg. »Wir könnten diesen Weg nehmen«, sagte sie und zeigte auf einen Pfad, der auf der Südseite hinunterführte. »Da kommt man schnell in tiefere Lagen und es gibt einen See, in dem man baden kann.« André wusste von diesem Weg und vom See, Beim Studium der Karte hatte er einmal, noch im Dezember, diese Variante in Betracht gezogen. Doch er hatte möglichst weit hinauf und für einmal keinen See gewollt. Er wusste, gab es einen See, war Luise nicht mehr zu halten. Sie würde baden wollen und nicht wandern. »Woher weißt du das?«, fragte er. »Sie habe sich die Karte angesehen«, sagte Luise. »Um den See herum gäbe es Wiesen und Wälder. Bestimmt könne man sich gut im Gras sonnen und es gäbe auch ein Restaurant.« »Ach, du hast letzte Nacht gar nicht in einem Buch gelesen, sondern die Karte studiert. Das ist wohl nicht verboten. Ich möchte nicht auf diesen Gipfel, ich möchte Urlaub haben und wenigstens einmal baden und endlich wieder richtig essen.« Sie hatte sich im Kamin nicht unwohl gefühlt, sondern alles geplant gehabt. André schwieg. Er antwortete nicht, in der Hoffnung, Luise würde, da ihre Worte ins Leere gingen, von selbst einlenken. Wenn er nicht mitkommen wolle, fuhr sie fort, könne er allein auf den Gipfel klettern und danach den Weg zum See einschlagen. Dort können wir uns treffen, sagte sie wohldurchdacht. Sie wusste, dass er die Kletterpartie allein nicht in Angriff nehmen konnte. Er brauchte jemanden, der ihn sicherte. Ihr Vorschlag war nichts als eine Gemeinheit, eine Provokation, um ihn zu ärgern, um ihm zu zeigen, dass er von ihr abhängig war. In Ordnung, sagte er und wies nach hinten auf seinen Rucksack. Was brauchst du? Sie teilten die Sachen auf. Luise nahm das Zelt. Sie musste einmal vor Erreichen des Sees übernachten, sowie den Gaskocher. Einen kleinen Reservegaskocher, den sie mitgenommen hatte, behielt André. Wie auch das Kletterseil, das unnütz geworden war, und die ebenso nutzlos gewordenen Karabiner und Bandschlingen. Er wusste, dass Luises Route, wenn man nicht leichtsinnig handelte und irgendeinen Unfug anstellte, ungefährlich war. Sonst wäre er auf ihren Vorschlag nicht eingegangen. Sie schien zufrieden zu sein. Nichts deutete darauf hin, dass sie einknickte und doch mit ihm kam, wie er insgeheim hoffte. Verärgert wandte André sich ab, ging zum Kamineingang, sagte laut vor sich hin, dass dieser Urlaub von ihm beiden als Wanderurlaub geplant worden sei. Er drehte sich noch einmal nach Luise um und sagte verbittert, dass er sich von ihr diese Wanderung nicht kaputt machen lasse. Er werde auf jeden Fall den Gipfel bezwingen. Nun müsse er die beinahe 10 Meter eben ungesichert klettern. Zu seinem Erstaunen kümmerte Luise das nicht. Sie war bereits losgegangen, schaute sich nicht nach ihm um, schien nicht zu hören, was er sagte und verschwand einige Meter unter ihm hinter einer Ecke. Jetzt waren die zwei miteinander in den Bergen, aber es gibt ja auch viele, die alleine Urlaub machen und auf der Suche sind, zum Beispiel Après-Ski. Und die Ausstellung heißt jetzt hier Alpen unter Druck. Und da hätte ich ein schönes Gedicht von Erich Kästner. Das hat jetzt nicht so viel mit der Liebe zu tun, aber doch mit den Alpen, die unter Druck geraten. Und das ist der Maskenball im Hochgebirge. Eines schönen Abends wurden alle Gäste des Hotels verrückt und sie rannten schlagerbrüllend aus der Halle in die Dunkelheit und fuhren Ski. Und sie sausten über weiße Hänge und der Vollmond wurde förmlich fahl und er zog sich staunend in die Länge. So etwas sah er zum ersten Mal. Manche Frauen trugen nichts als Flitter, andere Frauen waren in Trikots. Ein Fabrikdirektor kam als Ritter. Und der Helm war ihm 2 Kopf zu groß. 7 Rehe starben auf der Stelle. Diese armen Tiere traf der Schlag. Möglich, dass es an der Jazzkapelle. Denn auch die war mitgefahren lag. Die Umgebung glich gefrorenen Betten. Auf die Abendkleider fiel der Reif. Zähne klapperten wie Kastagnetten und Frau von Kottas Brüste wurden steif. Das Gebirge machte böse Miene, das Gebirge wollte seine Ruhe. Und mit einer mittleren Lawine deckte es die blöde Bande zu. Dieser Vorgang ist ganz leicht erklärlich. Der Natur ist einfach die Geduld. Andere Gründe gibt es hierfür schwerlich. Den Verkehrsverein trifft keine Schuld. Man begrub die kalten Herren und Damen und auch etwas Gutes war dabei. Für die Gäste, die am Mittwoch kamen, wurden endlich ein paar Zimmer frei. Eigentlich ist unsere halbe Stunde jetzt schon um. Wir würden jetzt eine halbe Stunde Pause machen, aber ich lese Ihnen vielleicht noch ganz schnell was Kurzes vor, was jetzt nicht ganz so viel mit den Bergen zu tun hat, aber die Zugspitze kommt trotzdem in der Geschichte vor und deshalb habe ich mir das ausgesucht. Es ist von Ödin von Horvath, das ist die Geschichte von Fräulein Pollinger, 36 Stunden. Die ganze Geschichte spielt in München. Als Agnes ihren Eugen kennenlernte, da war es noch Sommer. Sie waren beide arbeitslos und Eugen knüpfte daran an, als er sie ansprach. Das war in der Thalkirchner Straße vor dem städtischen Arbeitsamt. Und er sagte, er sei bereits 2 Monate ohne Arbeit und eigentlich kein Bayer, sondern ein geborener Österreicher. Sie sagte, sie sei bereits 5 Monate arbeitslos und eigentlich keine Münchnerin, sondern eine geborene Oberpfälzerin. Er sagte, er kenne die Oberpfalz nicht und sie sagte, sie könne Österreich nicht. Worauf er meinte, Wien sei eine sehr schöne Stadt und sie sehe eigentlich wie eine Wienerin aus. Sie lachte und er sagte, ob sie nicht etwas mit ihm spazieren gehen wollte. Er habe so lange nicht mehr diskuriert, denn er kenne hier nur seine Wirtin und das sei ein pedantisches Mistvieh. Sie sagte, sie wohne bei ihrer Tante und schwieg. Er lächelte und sagte, er freue sich sehr, dass er sie nun kennengelernt habe, sonst hätte er noch das Reden verlernt. Sie sagte, man könne doch nicht das Reden verlernen. Hierauf gingen sie spazieren. Über Sendlinger Torplatz und Stachus, durch die Dachauer Straße, dann die Augustenstraße entlang hinaus auf das Oberwiesenfeld. 10 Minuten später saßen Agnes und Eugen unter einer Ulme. Er hatte sie nämlich gefragt, ob sie sich nicht setzen wollte. Er sei zwar nicht müde, aber immerhin hätte er nichts dagegen, wenn er sich setzen könnte. Sie hatte ihn etwas misstrauisch angeschaut und er hatte ein ganz unschuldiges Gesicht gemacht, aber sie hatte ihm diese Unschuld schon gar nicht geglaubt und gesagt, sie hätte nichts dagegen, dass er sich setzen wolle. Er könne sich ruhig setzen und wenn er sich setzen würde, würde sie sich auch setzen. Es war nirgends eine Bank zu sehen und sie haben sich dann ins Gras gesetzt, unter einer Ulme. Das war ein großer alter Baum und die Sonne ging unter, im Westen natürlich. Überhaupt ging alles seine schicksalshafte Bahn, das Größte und das Kleinste, auch unter der Ulme. Man hörte es fast gehen, so still war es ringsum. Auch Agnes und Eugen saßen schweigend unter ihrer Ulme und sie dachte, so ein Baum ist etwas Schönes. Und er dachte, so ein Baum ist etwas Schönes. Und da hatten sie beide recht. Es wurde immer dunkler unter der Ulme. Worauf sie ihn fragte, ob er Berlin kenne. Sie möchte mal gerne nach Berlin oder nach Amerika. Auch in Garmisch-Partenkirchen sei sie noch nie gewesen. Sie habe überhaupt noch nie einen richtigen Berg gesehen. Und sie habe gehört, dass die Zugspitze ein sehr hoher Berg sei mit eisernen Nägeln in der Wand, an denen die Touristen hinaufklettern und viele Sachsen abstürzen. Sie wartete aber seine Antwort auf ihre Frage, ob er Berlin kenne, gar nicht ab, sondern erklärte ihm, dass nach ihrer innersten Überzeugung jene Touristen, die über jene eisernen Nägel hinaufklettern, durchaus schwindelfrei sein müssten und dass jene Sachsen, die herunterfielen, sicherlich nicht schwindelfrei wären. Und sie teilte ihm mit, dass sie nur zwei Städte auf der ganzen Erde kennt, nämlich München und Regensburg, wo sie geboren sei. Regensburg liege an der Donau und in der Nähe sei die Walhalla, wo die berühmten Männer als Marmorbüsten herumständen, während München an der Isar liege. Die Donau sei zwar größer als die Isar, aber dafür könne die Isar nichts. Hinwiederum sei die Isar zwar grüner als die Donau, dafür sei aber wieder München die Hauptstadt Bayerns. So sprach sie, ohne zu wissen, was sie sprach. Denn sie dachte nur daran, dass sie etwas von sich geben müsste, sobald sie aufhören würde zu sprechen, nämlich, er hatte ja schon mal ihre Hüfte berührt. Er hatte zwar Pardon gesagt, aber unter der Ulme wurde es, wie gesagt, immer dunkler. Und auf so ein Pardon ist kein Verlass. Vielen Dank, jetzt machen wir Pause und in einer halben Stunde geht's mit anderen Geschichten weiter. Echt? Ja? Genau, ich sage Ihnen, das erste ist auf dem Hohen Berg. Kann man sich alle hier in der Alpenvereinsbibliothek ausleihen. Das ist eine super schöne Geschichte.